Heilung des blinden Bartimäus. Das ist eine der Begegnungen Jesu mit Menschen, die uns entweder zu Fanatikern macht oder uns anspornt zum gesunden Gebet, wenn wir sie richtig verstehen. Und Christian, ich würde dich bitten, die Verse zu lesen ab Vers 46 bis zum Ende des Kapitels.
Saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach.
Die Szene finde ich sehr, sehr eindrückliche Szene. Das sind ja viele dieser Begegnungen Jesu mit Menschen. Und die Evangelisten, hier der Evangelist Markus, will, dass wir uns mit hineinversetzen lassen in die Geschichte. Deswegen erwähnen die auch diese Details, also die Personen, die da sind, die große Volksmenge einerseits, die mit Jesus sieht, die Jünger und eben dieser blinde Bettler am Straßenrand. Und diese Geschichten sind auch eindrücklich, weil wir so vieles auch sehen über Gott und über uns selbst. Und wir könnten hier einige Dinge aufzählen. Wir könnten hier die Barmherzigkeit Jesu aufzählen. Gerade in den Tagen vor seiner Kreuzigung, der sich noch dem zuwendet, der zu ihm schreit und ihn nicht übersieht. Aber wir sehen auch, und wir wollen heute auch uns fokussieren auf dieses Thema des Gebets. Dieser Blinde, der betet ja in dem Sinne zu Jesus, er redet zu Jesus und er redet zu Gott damit. Und vielleicht habt ihr diese Stelle schon mal gelesen und ja, Jesus sagt hier, sein Glaube hat ihn gerettet. Man kann auch übersetzen, also geheilt, wohlgemacht, wieder gut gemacht, Vers 52. Und sogleich steht er auf und folgt Jesus nach auf dem Weg und wurde sehend. Und ihr kennt vielleicht diese Bewegungen, die daraus dann sagen würden, wir müssen diesen Bartimäus auch nachahmen, wir dürfen auch mit unseren Krankheiten zu Jesus kommen und eben dann auch erwarten, so wie Bartimäus es macht, dass Jesus uns wirklich auf jeden Fall heilt. Vielleicht kennt ihr das mit diesen Faith Healers und Preachers. Und das Schwierige dabei ist, oder der offensichtliche Widerspruch ist dabei, dass diese Menschen, die das predigen, irgendwann auch mal selber krank werden und sterben. Und viele dieser Prediger, die sagen, Jesus macht dich auf jeden Fall wieder gesund, haben zum Beispiel eine Brille. Und was schon mal zeigt, dass sie offensichtlich, zumindest in dieser Hinsicht, noch nicht geheilt wurden von Gott. Also das schon alleine der Menschenverstand sagt uns, dass wir nicht im Normalfall mit solcher Überzeugung beten können, heile mich. Also nicht im Normalfall. Und das, denke ich, macht viele Christen, und mir ging es auch so sehr lange mit diesem Text, macht sie unsicher, was machen wir heute mit diesem Text, inwiefern können wir das von Bartimäus auch auf uns überhaupt übertragen. Und das ist so die Frage für heute Abend, welche Lektion erfahren wir hier? Und ich denke, das ist schon die richtige Frage, also welche Lektion will hier der Evangelist uns mitgeben, also Markus. Oder wir könnten auch fragen, welche Lektion will uns der Heilige Geist mitgeben, der das Schreiben von Markus inspiriert hat. Und ich denke, es ist auf jeden Fall eine Lektion über Gebet und Glauben. Und ich denke, man sieht das auch sehr deutlich daran, dass dieser Text nicht alleine steht, sondern der steht im Kontrast zum Text unmittelbar davor, wo es auch um ein Gebet geht. Also wer vielleicht die Übersicht liest, die Söhne des Zebedäus vom Herrschen und vom Dienen. Es geht darum, dass Jakobus und Johannes zu ihm kommen und eine Bitte haben. Und genau wie hier auch bei dem Blinden sagt Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Oder was willst du, dass ich euch tun soll? Oder was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Also wir sehen hier eine Parallele, die der Evangelist bewusst auch betont. Hier sind zwei Gebete, zwei unterschiedliche Herangehensweisen an den Messias. Und die eine ist falsch und die andere ist richtig. Also die Söhne des Zebedäus werden gescholten von Jesus. Er weist sie zurecht, korrigiert ihre Sicht. Und ihre Sicht steht im Kontrast irgendwie zu dem, was Jesus gerade tut. Also sie sagen, wir wollen neben dir sitzen dann und wir wollen herrschen, wir wollen eigentlich die besten Plätze der Ehre bekommen. Und Jesus ist gerade dahin unterwegs, den größten Ort der Schande zu wählen für die Rettung seiner Jünger und seines Volkes. Und deswegen, ich glaube, und das ist schon der erste Punkt, den wir lernen aus diesen zwei Geschichten, also diese falsche Bitte, die steht im Kontrast zu dem, was Jesus gerade tut. Die ist im Widerspruch zu dem, was Gott letztlich auch gerade am Tun ist, der seinen Sohn sendet, um dass er diesen Ort der Schande einnimmt und nicht den Ort der Ehre. Und ich denke, wir sehen im Kontrast an dem Bartimäus, er hat begriffen, was Jesus gerade tut, was gerade die Aufgabe ist von Jesus und bittet dann im Einklang mit dieser Realität. Also wir erfahren zum Beispiel von ihm, dass er im Vers 46, und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, und dann spricht er mit diesem Titel an, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Also Bartimäus hat offensichtlich eine Theologie in seinem Kopf. Also er benutzt hier einen ganz üblichen messianischen Titel. Er sagt, Jesus, du bist der Messias. Und er hat eine gewisse Erwartung, die er damit verbindet. Er sagt, erbarme dich meiner. Also erbarme dich meiner Blindheit, in meiner Situation. Also er wusste ganz bestimmt von den Stellen in Jesaja, die sagten, dass der Messias Blinde sehen machen würde, unsere Krankheiten heilen würde und so weiter. Und er wusste, der Messias ist jetzt gekommen. Er hat es gesehen bei anderen oder gehört bei anderen, dass er heilt. Und er schätzt die Zeit so ein. Er sagt, der Messias ist gekommen, diese Dinge zu erfüllen. Und er geht jetzt an mir vorbei. Und seine Reaktion ist, er fleht zu Jesus und übertönt sogar die Volksmenge. Also das ist das Erste, denke ich, was wir lernen. Sind wir im Einklang mit unserem Gebet, mit dem, was Gott gerade tut oder was Jesus gerade tut? Dann finde ich sehr interessant, dann fragt Jesus wieder diese Frage, was willst du, so wie er es vorher bei Johannes und Jakobus gemacht hat. Und er sagt, ich will sehen. Und die Frage ist, wieso fragt Jesus ihn diese Frage? Jesus weiß ja, was Bartimäus will. Er sieht es ihm ja auch an. Und er weiß die Nöte des Menschen, der Menschen, die vor ihm sind. Und ich denke, der Grund ist, dass er fragt wegen uns, damit wir sehen, was in Bartimäus eigentlich drin ist, was Bartimäus Anliegen ist. Nämlich Bartimäus kommt nicht mit einem allgemeinen Erbarme dich meiner zu Jesus, sondern er hat eine ganz spezifische Bitte, dass ich sehen werde. Und darauf die Reaktion von Jesus ist, er preist und lobt den Glauben von Bartimäus. Vorher hat er die Jünger korrigiert, jetzt lobt er den Glauben von Bartimäus. Das heißt, die Lektion für uns ist, Bartimäus sieht, was Jesus tut, und der Glaube in ihm bewirkt, dass er ein ganz spezifisches Anliegen hat. Also er sagt nicht, bitte wirke, Jesus. Oder er sagt nicht, bitte zeig mir deine Kraft. Oder hilf mir, oder wie auch immer. Sondern er sagt, dass ich sehen werde. Und das Dritte, was wir dann in Bartimäus sehen, ist, dass weil er weiß, was Jesus gerade tut, was Gott gerade tut, kommt er einerseits mit dieser spezifischen Bitte, aber andererseits ist er 100% sicher, dass Jesus darauf eingehen wird. Und ich denke, das sehen wir an seinem ganzen Verhalten. Und wir können uns vorstellen, diese Volksmengen, also Bartimäus ist bereit, gegen die Meinung aller um ihn herum zu gehen. Alle sagen ihm, schweig. Alle sagen ihm im Prinzip, sie kommunizieren ihm, Jesus wird dein Anliegen nicht erfüllen. Du bist nicht an der richtigen Stelle hier. Du musst woanders Hilfe suchen. Du musst jetzt schweigen. Und er ist sich aber so sicher, er geht gegen die Meinung aller Leute um ihn herum. Er hat eine wunderbare Sicherheit hier in seinem und Gewissheit, dass Jesus heilen wird. Und deswegen streckt er sich mit aller Kraft aus nach Erhörung. Und ich denke, das hilft uns, das zu übertragen auf unsere Situation, wenn wir heute im 21. Jahrhundert in unserer Situation, in unserer weltpolitischen Lage beten, ist immer die Frage, was tut Gott gerade? Und wir wissen aus dem Evangelium, wir wissen aus dem Johannesevangelium zum Beispiel, Jesus, wir sind nicht mehr in der gleichen Lage, wie Bartimäus war. Also Jesus ist nicht mehr hier und hat nicht mehr genau den gleichen Auftrag. Sondern Jesus erklärt im Johannesevangelium ganz deutlich, es wird ein Wechsel geben. Es ist jetzt nicht mehr der Sohn, der hier ist, sondern es ist die dritte Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist, der hier ist. Also die Frage danach, was gerade Gott tut, ist, Gott sendet seinen Geist, um laut Johannes 16, Vers 8 die Welt zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und das hilft uns, spezifisch zu beten. Also wir wissen, Jesus, so wie Jesus damals gekommen ist, um spezifisch zu heilen, und Menschen haben ihn gefragt und wurden erhört, so kommt jetzt der Heilige Geist auf diese Erde, um spezifisch gefragt zu werden. Und wir wissen, er wird erhören. Und das hilft uns, unsere Gebete zu formulieren. Gott sendet seinen Geist, um die Menschen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht zu überführen. Wir könnten sagen, ganz konkret heißt es, Gott sendet sein Evangelium durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich will das mal auf eine Sache anwenden. Wir haben auch überlegt, wie können wir gerade auch für Regierung spezifische beten, so wie Bartimäus gebetet hat. Und ich denke eben einerseits, was Gott tut, er sendet das Evangelium aus. Jetzt ist diese Gnadenzeit, diese Zeit des Heiligen Geistes, der wirkt, der Menschen überführt von Gerechtigkeit, von Gericht, von ihrer Sünde. Und deswegen sollen wir gerade dafür beten, dass zum Beispiel unsere Regierung überführt wird von ihre Sünde. Und wir dürfen mit der gleichen Zuversicht kommen wie Bartimäus, dass Gott erhören wird. Und damit es spezifischer wird, und Bartimäus erwartet, bis er geheilt wird, und wir sollen auch warten, bis wir erhört werden. Wir sollen zu Gott kommen, Tag und Nacht vor ihm flehen, das heißt beständig dranbleiben, bis Gott erhört. Und wir dachten, um das irgendwie spezifischer zu machen, ich habe das in den letzten Monaten in meinem persönlichen Gebet gemacht, dass ich spezifisch Personen aus der Politik genommen habe, um dann auch zu verfolgen und zu schauen und Ausschau zu halten nach Gottes Erhörung. Wir haben zwei Vorschläge, also die beides Personen, die, denke ich, interessant sind und auch irgendwie zentral wichtig für unser Land. Einerseits Olaf Scholz, andererseits Alice Weidel. Olaf Scholz, ich sage einfach kurz ein paar Worte dazu. Leo kann dann vielleicht ergänzen, wenn es dann um die Anliegen geht. Denke ich, zentral auch gerade in der Sache mit also in der Hinsicht mit dem Krieg und so weiter, den ganzen Entscheidungen dort. Alice Weidel, denke ich, besonders interessant, so als Opposition, hat sehr viele konservative, auch vernünftige Ansichten, die sie reinbringt und auch sehr viel Zustrom. Und ich denke, wir können beide für beide Parteien, also FDP ist Scholz, ne? Oder SPD, sorry. SPD. Und für die AfD bitten, gerade auch für diese Person, aber für die Partei auch, dass sie wirklich dem Land einen Dienst tun und dann eben danach Ausschau halten. Also wenn wir Nachrichten lesen oder hören, dass es uns in den Sinn kommt, dass wir im Gebet daran denken, dass wir als Gemeinde das vor Gott bringen und dann beten: Gott, wo bist du? Gott, zeige deinen Arm, zeige deine Macht an ihnen. Und voller Erwartung beten wie Bartimäus. Amen.